Ja, heute folgt der zweite und letzte Teil dieser kleinen Predigtreihe über den Propheten Jona. Der Prophet versucht, von Gott wegzurennen, abhauen und bringt sich selber und andere Menschen in große Schwierigkeiten, als wir letzte Woche bereits gesehen haben. In einem letzten verzweifelten Versuch zu entkommen, bat Jona sogar die Matrosen, ihn über Bord zu werfen, damit er sterben würde. Wir haben auch gesehen, er wird von einem Fisch oder vielleicht sogar drei Fischen, je nach Übersetzung im Hebräisch, verschluckt und dann in die Tiefen des Meeres gebracht. Dort ein Gebet. Und laut dieser Rabbiner, den ich so interessant fand, eben ein Gebet, das den Fisch zum Erbrechen brachte, weil es voll falsche Frömmigkeit war. Gott erhört trotzdem das Gebet dieses Mannes, das an die Gebete erinnert, die das Volk Israel im babylonischen Exil in Richtung des Tempels in Jerusalem sprechen würde, laut der Vorstellung, die Vision des Königs Salomo. Und wir sehen jetzt die Struktur der heutigen Predigt, die Predigt des Jonas in Ninive, die Umkehr von Ninive und Gottes Dialog mit Jona. Das finde ich besonders spannend. Wir beginnen dann mit den ersten vier Versen. Vielen Dank, Lukas, für diese Übersetzung. Ganz, ganz gut. Ja. Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging hin nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Der Anfang dieses Kapitels ist dem Kapitel 1 sehr ähnlich, aber dieses Mal gehorcht Jona dem Befehl des Herrn. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tage Reise groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagereise weit gekommen war, predigte er und sprach: Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Vor allem der letzte Teil hier unterstrichen ist Jonas oder Gottes Botschaft. Auf Deutsch 9 Worte, auf Hebräisch nur 5. Und dann frage ich mich manchmal, ja, was ist dann mit unserer Predigt? Wir schreiben große Texte und hier 5 Worte auf Hebräisch und funktioniert sehr gut. Menschen bekehren sich. Genau, das zeigt auch, Gottes Worte sind mächtig. Vielleicht habe ich hier bereits erwähnt, einmal im Gundeli hat jemand Jesus angenommen nach einer Predigt und ich habe gemerkt, er könnte gar kein Deutsch. Wie hätte er überhaupt verstehen können? Ich habe ihn gefragt, was hat dich dazu gebracht, Jesus anzunehmen? Und er hat gesagt, ich habe immer wieder gehört, oh, danke schön Elisabeth, ich habe immer wieder gehört den Namen Jesu. Und ich habe gewusst, der ist mein Retter. Der Name Jesu, mächtiger Gott. Und hier möchte ich euch etwas präsentieren, die vielleicht, ich habe das nicht gekannt, vielleicht ein bisschen aus dem Radar kommt. Das Wort untergehen. Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Hebräisches Verb heißt Rafak. Und das hat eine Doppelbedeutung. Es kann Zerstörung meinen, jawohl, wie Sodom und Gomorra in 1. Buch Mose 19, 21 und so weiter. Aber es kann auch Verwandlung bedeuten. Das ist der gleiche Verb, als wir in der Stab des Mose finden. Gott verwandelt den Stab in eine Schlange. Es ist der gleiche Verb, als Saulus sich verwandelt hat, als er den Propheten von Gott getroffen hat. Er hat sich Rafak in einen anderen Mann. Und jetzt ist die Frage, wird Ninive zerstört oder verwandelt? auf Kopf gestellt. Und der biblische Text gibt uns dann eine Antwort. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und riefen einen Fasten aus und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Die Niniviten taten Buße, wurden verwandelt. Und wir haben hier eine Prophezeiung, die eine Doppelbedeutung hat, eben Zerstörung oder Verwandeln. Die Niniviten wurden verwandelt. Und Jona, haben wir gehört, gefällt es überhaupt nicht. Und wir werden gleich ein bisschen mehr darüber sprechen, möchte aber ein kurzes Vergleichnis machen mit einem anderen Prophet, Joel, wo sagt, umgürten euch und klagt, ihr Priester, heult, ihr Diener des Altars, kommt, übernachtet in Sachtug, ihr Diener meines Gottes. Denn Speisopfer und Trankopfer sind dem Haus eures Gottes entzogen. Heiligt dein Fasten, ruft dein Feiertag aus, versammelt die Ältesten, alle Bewohner des Landes, zum Haus des Herrn, eures Gottes, und schreit zum Herrn um Hilfe. Das ist dem Vers aus Jona sehr ähnlich. Es wird ein Fasten ausgerufen, die Menschen wechseln ihre Kleider, um Demut und Reue zu zeigen. Die Ironie dabei ist, dass das heidnische Volk von Ninive genau das tun, was Gott von den Priestern seines Volkes verlangt. Es gibt recht viel Ironie in diesem Buch. Jeder und die ganze Natur gehorcht Gott, das Meer, die Seeleute, die Fische, eine Pflanze, ein Wurm, ein Wind, werden wir noch gesehen, die Niniviten, alle gehorchen, außer dem Prophet Gottes, der gehorcht nicht. Eben, was Gott in Joel von den Priestern des Jerusalemer Tempels verlangt, das tat er, der Einwohner von Ninive. Und um zu Kapitel 4 überzuleiten, lesen wir nun, wie Gott auf die Taten der Niniviten reagierte. Und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten vor ihren bösen Wegen, und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Eine Doppelbedeutung, Zerstörung oder Verwandlung. Die Niniviten wollen dann Verwandlung. Und Gott respektiert diese Entscheidung und Gott diesen Weg. Ist es auch bei uns so? Können wir dann Gottes Barmherzigkeit annehmen oder nicht? Wir haben hier einen Dialog. Wir möchten euch kurz noch etwas zeigen. Wir sehen dann Jona, der die Stadt verlässt. Und im Vers 5 von Kapitel 4 heißt es, hierauf ging Jona zur Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte und saß unter ihren Schatten, bis er sehe, wie es der Stadt ergehen würde. Er wartet und beobachtet, was in der Stadt passieren würde. Was ist die Bedeutung? Was wird Ninive denn auswählen? Und hier ist eine Karte von Ninive. Und wir sehen hier recht viele Türen. Diese Namen sind Götter, die dort damals angebetet wurden. Ein Fluss, überquert die Stadt. Und hier, in Nebi-Junus, wird seit lang die Tradition, dass Jona dort sich aufhält. Genau hier. Und deswegen hatte die ersten Christen in der Region dort eine Kirche gebaut, die zum heiligen Jona an seine Ehre gemacht wurde. Und im 14. Jahrhundert wird an dieser Stelle ein Moschee über diese Kirche gebaut. Und im Jahr 2014 zerstörte der islamische Staat die Nebi-Junus-Moschee mit der Begründung, sie sei zu einem Zentrum des Götzendienstes und nicht des Gebets geworden. Dies, weil im Islam ist Jona auch ein Prophet. Und diese Ausrede ist leider fragwürdig, weil Nach dieser Zerstörung haben die Terroristen recht viel Schätze ausgegrabt und in den Schwarzmarkt das alles weiterverkauft. Ja. Und die Archäologen wüssten bereits, dass dort ein früherer Vorjone ein Palast war, aber auf Respekt zu dieser religiösischen Überzeugung haben dort nie etwas gemacht. Nur als spannende Beobachtung. Dieser Ort sieht so aus. Wir gehen zu Gottes Dialog mit Jona. Verse 1 und 2. Das aber missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Und Jona betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, ist es nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte? Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade und das Unheil reut dich. Eine seltsame Erklärung dafür, warum Jona nach Tarsis fliehen wollte. Er flieht, weil Gott ein liebevoller Gott, ein gnädiger, barmherziger Gott war. Es ist noch spannend in seiner Theologie. Diese Wörter, diese Eigenschaften hat Jona nicht selber kreiert. Das ist die Vorstellung, Gottes Vorstellung, eigene Vorstellung. So präsentiert sich Gott im Alten Testament. In zum Beispiel 2. Mose 34. Er sagt zu Mose: Ich bin ein gnädiger und barmherziger Gott, langmütig und von großer Gnade. Und hier braucht Jona die Beschreibung Gottes für seinen eigenen Vorteil. Und zuerst war ich sehr irritiert, als ich diesen Text gelesen, aber dann habe ich gemerkt, ich mache das manchmal auch. Manchmal nehme ich Gottes Eigenschaften auf meinen eigenen Vorteil, damit ich etwas nicht mache. Die Bibel ist ganz klar. Sie sagt uns, was wir machen sollen, wie wir leben sollen. Und manchmal sündige ich und sage: Ja, aber Gott, ja, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Mein Tod ist besser als mein Leben. Und hier merke ich, Gott möchte eine Lektion an Jona geben. Und es passieren dann drei Vorfälle. Einen mit einer Pflanze, einen mit einem Wurm und einen mit einem Ostwind. Die Pflanze. Da entsandte Gott der Herr einen Rizinusstaude, die wuchs über Jona empor, und seinem Hauptschatten zu spenden und ihn von seiner Übellaune zu befreien. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Da entsandte Gott einen Wurm, als die Morgenröte am anderen Morgen aufstieg. Der stach den Rizinus, so dass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da entsandte Gott einen heißen Ostwind, und die Sonne stach Jona aufs Haupt, so dass er ganz matt wurde. Und er wünschte sich den Tod und sprach: Es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich am Leben bleibe. Ich möchte vorschlagen, dass hinter diesen drei Vorfällen etwas Tieferes steckt. Wenn wir von der Pflanze sprechen, die schnell wächst und Schatten spendet, klingt diese Beschreibung sehr nach einer Pflanze, einem Baum, der symbolisch für Assyrien steht, das im Buch des Propheten Ezekiel, Kapitel 31, erscheint. In dieser Botschaft, die Gott dem Ezekiel gab, sagte Gott, dass er Assyrien, diese mächtige Zeder, wo die Vögel des Himmels Schatten fanden, bestrafen würde. Und wir haben hier auch eine Pflanze, die einem Propheten Schatten spendet, dessen Name Taube bedeutet, ein Vogel. Prophet Jona ist der Taubenprophet. Seltsam dieser Vergleich von Assyrien als Seder, die andere Vögel, andere Völker Schatten spenden, und nun dieser Vogel Taube, der auch den Schatten einer Pflanze genießt. In Bezug auf den Wurmvorfall sind drei sehr merkwürdige Aspekte zu erwähnen. Der Wurm frisst nicht, er verwundet, er greift die Pflanzen an. Außerdem ist mit dem Wort Wurm nicht ein kleiner Wurm gemeint, den man in Gemüse finden können oder Salat. Was hier ein Wurm ist, ist Gottes Strafe. Es ist nicht ein kleiner Raupe. Wir reden hier von etwas viel größer, mächtiger. Dieser Wurm wird in Jesaja 14 als verantwortlich für den Verzehr menschlicher Überreste erwähnt. Es ist der gleiche Wurm. Und der Ostwind? Der Ostwind ist ein Phänomen, das in Israel und Syrien sehr bekannt ist und als Metapher für eine Armee verwendet wird. Es ist die gleiche Metapher für Gottes Urteil, Gottes Gericht. Und in der Geschichte von Mose, als er über das Rote Meer überquert, ist das Ostwind, wo Gott braucht, dann der ägyptische Armee umzubringen. Und diese Geschehnisse mit der Pflanze, der Wurm und dem Ostwind weisen auf eine tiefe Realität in der Botschaft von Jona hin. Es scheint, dass Gott trotz der Reue der Niniviten immer noch die Absicht hat, mit diesem Volk in der Zukunft abzurechnen. Und dies wird in den letzten beiden Versen von Jona 14 bekräftigt, die traditionell als Frage gelesen werden, die aber sinnvoller als Aussage zu verstehen sind. Da sprach der Herr: Du hast Mitleid mit dem Rizinus, um den du dich doch nicht bemüht und den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht entstanden und in einer Nacht zugrunde gegangen ist. Und ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können, dazu so viel wie. Der hebräische Text hat kein Zeichen für eine Frage. Das hier ist eine Aussage. Das möchte dann andeuten, dass Gott diejenige bestrafen wird, die Böses tun. Das ist vielleicht nicht gerade eine Botschaft, die man gern hört. Aber wir sehen dann später in, dass Ninive zerstört worden ist. Gott ist ein rechter Gott. Er spielt nicht. Und das Buch Jona spricht von Barmherzigkeit. Wir haben hier die Seeleute gesehen beim Jona. Aber Gerechtigkeit Gottes verzögert manchmal, aber sie versagt nie. Und wir wissen auch, dass diese Stadt hat es verdient. Es hat gegen Menschheit gesündigt, gegen Gottes Schöpfung. Und letzten Sonntag habe ich abgeschlossen mit ein Gebet, ein aufrichtiges Gebet vor dem König David. Und diesmal möchte ich mit zwei Versen abschließen. Eines sagt in Micha: Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten und die Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Und in Prediger 12,13 sagt zu guter Letzt: Lass uns hören, welche Schlussfolgerung sich aus all dem ergibt. Begegne Gott mit Ehrfurcht und halte seine Gebote. Das gilt für jeden Menschen. Wir haben auch heute gehört, ja, I will follow him. Wenn man Jesus Christus nachfolgt, dann haben wir hier ein gutes Vorbild. Nach ihm sollten wir streben. Amen. Ich möchte noch mit euch abschließen und das Vaterunser dann beten, bevor dass wir zum Segenslied kommen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen.